Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Mit dem Alter verändert sich vieles. Der Körper, die Bedürfnisse und oft auch die gesundheitlichen Herausforderungen. Besonders die Arzneimitteltherapie wird dabei zu einer komplexen Aufgabe. In dieser Folge von ÖAZ im Ohr spricht Dr. Angelika Kluth mit Professor Dr. Thomas Frühwald, Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie, über Chancen, Herausforderungen und Risiken der Pharmakotherapie im Alter.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ÖAZ im Ohr. Heute gibt es ein Thema, das uns in der Apotheke täglich begegnet. Es wird aber oft unterschätzt, kann aber im schlimmsten Fall über Leben und Selbstständigkeit entscheiden. Die Geriatrie in der Apotheke. Geriatrische Patientinnen haben wir viele, aber die Frage ist, erkennen wir sie rechtzeitig und handeln wir entsprechend? Zu diesem Thema habe ich mir Herrn Professor Dr. Thomas Frühwald als Gast eingeladen. Herr Professor Frühwald ist Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie und war als leitender Oberarzt an der Abteilung für Akutgeriatrie im Krankenhaus Hietzing tätig. Er ist auch umfassend wissenschaftlich tätig. Er ist Mitautor einer aktuellen S3-Leitlinie zur klinischen Ernährung und Hydrierung im Alter. Dann ist er Teil eines internationalen Expertengremiums zur Leitlinie Ernährung und Demenz. Zudem publiziert er regelmäßig und unterrichtet zu ethischen Fragen rund um das Lebensende, zu palliativer Geriatrie und vielen weiteren Themen. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Frühwald.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich möchte gleich mit einer scheinbar einfachen Frage anfangen. Wann ist ein Patient, eine Patientin eigentlich geriatrisch? Viele würden spontan sagen, im hohen Alter, vielleicht ab 80, aber ist das aus medizinischer Sicht so einfach?
Nein, so einfach ist es nicht, weil wir unterscheiden müssen verschiedene Kriterien, die eben definieren, wer ist überhaupt ein geriatrischer Patient. Patient im Sinne von jemand, also der eine medizinische Problematik hat, die behandelt werden muss. Und da gibt es verschiedenste Kriterien. Da gibt es einerseits das einfache chronologische Kriterium. Wir könnten sagen, was ich ab, was weiß ich, Pensionantrittsalter 65, 60, 65 ist man geriatrisch. Das würde der Realität also sehr, sehr stark widersprechen. Wir unterscheiden in der Geriatrie, und da gibt es einige Definitionen, die die Fachgesellschaft auch erstellt hat. Wir unterscheiden zwischen nicht nur das chronologische Alter, sondern chronologisches Alter und biologisches Alter. Und da gibt es verschiedenste Kriterien, die dieses höhere biologische Alter ergeben. Das sind eingeschränkte Organfunktionen, das ist mit dem höheren Alter einhergehendes höheres Risiko, krank zu sein, die Multimorbidität, das Zusammentreffen von akuten und chronischen Erkrankungen mit einer atypischen Symptomatologie, mit auch einem atypischen Krankheitsverlauf und mit einem höheren Risiko von Arzneimittel, Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Interaktionen. Insgesamt ergibt das höhere biologische Alter auch eine erhöhte Vulnerabilität für negative Outcomes. Da gibt es die Geriatrie sozusagen sehr dominierendes Kriterium, das ist das der Gebrechlichkeit. Wann ist man geriatrisch? Wenn man gebrechlich wird. Frailty ist das Stichwort. Da gibt es auch Definitionen, Kriterien. Es gibt Leute, also die sind im hohen Alter nicht gebrechlich. Wann ist man überhaupt im hohen Alter eingelangt? Das unterscheidet sich je nach Regionen, auch Weltregionen. Gibt es keine einheitliche Definition, aber es gibt so Empfehlungen auch, dass man hochaltrig wird, wenn man die in der Region, in der man lebt, durchschnittliche Lebenserwartung signifikant überschreitet. Und was ist es bei uns? Frauen ungefähr 82, 83, die Lebenserwartung, ja, und Männer etwas weniger. Da gibt es also dieses Thema auch, dass die Männer so ungefähr 4-5 Jahre weniger durchschnittlich normal schon Lebenserwartung haben, aus verschiedenen Gründen. Und da, wenn man diese Alter überschreitet, gilt man als hochaltrig mit den Risiken, zum Beispiel eben dieser Gebrechlichkeit und mit weiteren sogenannten geriatrischen Syndromen, die hier gehäuft auftreten. Also wie gesagt, Frailty Nummer 1, ja, aber dann Instabilität, Stürze, kognitive Beeinträchtigung. Ich spreche ungern von Demenz als Wort, weil das Wort Demenz, wenn man es wortwörtlich übersetzt, heißt geistlos, ja, ohne Geist. Und das diskriminiert, das wird immer wieder undifferenziert verwendet, auch umgangssprachlich, aber dem wird es nicht gerecht, weil Demenz ist nicht Demenz. Es gibt verschiedenste Demenzformen, es gibt verschiedenste Demenzstadien und nicht alles sind sozusagen so negativ auch zu sehen. Also, wie gesagt, Demenz, Anführungszeichen, da gibt es übrigens eine interessante Entwicklung. Seit einigen Jahren haben sich die Herausgeber, die Editoren von prominenten, hauptsächlich englischsprachigen wissenschaftlichen Journals geeinigt, das Wort nicht zu verwenden. Und wenn Sie also die rezente Literatur in den letzten Jahren zu dem Thema kognitive Beeinträchtigung sich anschauen, gibt es das Wort Demenz nicht. Höchstens in Anführungszeichen. Ich versuche es auch zu meiden, ja. Aber manchmal ist es unumgänglich. Also Delir ist auch so ein Syndrom. Inkontinenz, chronische Schmerzen, Mangelernährung, Polypharmazie gilt auch schon als ein geriatrisches Syndrom neuerdings. Und ein anderes Interessantes, das jetzt auch immer wieder als dieser Liste der Syndrome zugehörig besprochen wird, ist die sogenannte Hospitalization Associated Disability. Was soll man darunter verstehen? Die Situation, die man vielleicht auch kennt aus der eigenen Erfahrung, dass eine ältere Person aus der Familie, Nachbarschaft, heißt zuerst, ist jetzt im Spital, wird dort behandelt, hat die und die Diagnose und kommt zurück, wird entlassen und ist viel schlechter als vorher in ihren Funktionen, in ihrer Selbstständigkeit, auch in der kognitiven Funktion. Und das ist etwas, was vielfach also erklärt wird mit der Tatsache, dass im Krankenhaus es ein Ambiente gibt, welches nicht sehr förderlich ist der kognitiven Situation, dass das sozusagen auch fördert Immobilität, fördert also geriatrische Syndrome. Also die Hospitalization Associated Disability ist ein Schlagwort, das immer wieder in der Literatur verwendet wird. Und da gibt es also, wie gesagt, Syndrom, geriatrisches Syndrom. Wann ist eine Situation ein geriatrisches Syndrom? Im Unterschied zum klassischen Syndrombegriff. Beim klassischen Syndrombegriff hat man einen spezifischen Krankheitsprozess, der sich manifestiert in multiplen Phänomenen. Aber nur ein so ein Krankheitsprozess. Also zum Beispiel Cortisonüberschuss durch Nebennierenrinnenproblematik gibt Zeichen, also die da zu diesem Syndrom gehören. Und beim geriatrischen Syndrom ist es so, dass mehrere Krankheitsprozesse zu einem spezifischen Erscheinungsbild führen. Beispiel Delir. Delir hat multiple Ursachen als kausalen Faktor und die muss ich erkennen. Die muss ich auch, vielleicht auch mehrere gleichzeitig, die da eben zum Resultat haben, dass jemand diese akute Verwirrtheit, Delir, entwickelt. Das muss man sozusagen gut analysieren können. Dazu braucht es Erfahrung, dazu braucht es Kenntnisse, dazu braucht es eine Fachlichkeit, dazu braucht es die Geriatrie.
Weil Sie das Delir ansprechen, das ist eigentlich ein Thema, das mich besonders interessiert. Wie kann man in der Praxis unterscheiden, was ist ein Delir, was ist eine kognitive Beeinträchtigung und welche Medikamente oder OTC-Produkte können Delir triggern?
Delir hat verschiedenste Ursachen, wie gesagt. Und ein Charakteristikum beim Delir ist, dass die Symptome, die da beschrieben werden, also Agitiertheit, Vergesslichkeit, akut auftreten, dass das nicht sich entwickelt langsam, sondern dass das von einem Tag auf den anderen passiert und dass diese Symptome auch fluktuieren, dass sie kommen und gehen und dass sie deswegen so nicht so einfach sind zu diagnostizieren. Man visitiert einen Patienten, von der sagt, die war so verwirrt, sie ist so in Delir, und man findet bei der Visite eine unauffällige ältere Dame, Kaum ist man aus dem Zimmer bei der Visite, fällt sie wieder in das Delir hinein. So ein Kernsymptom ist eine Vigilanzstörung, Wachheitszustand. Also die können ihre Aufmerksamkeit nicht halten, schlafen weg. Ja. Während des Gespräches dunken sie weg und sind dann wieder frisch und munter da. Und das ist etwas, was das Delir ausmacht. Diese Unruhe, diese Agitiertheit, die, wie gesagt, auch akut auftritt und kommt und geht. Ja. Also das ist sozusagen das Delir. Delir ist nicht gleichzusetzen mit Demenz. Demenz erhöht das Risiko für Delir, aber es ist nicht gleich. Ja. Und Delir kann also in verschiedensten Altersgruppen auftreten. Auch es gibt neue Untersuchungen, auch die Delir im Kindesalter, Säuglingsalter auch analysieren. Aber natürlich, Hochrisikogruppe ist, je älter, desto wahrscheinlicher, desto häufiger ist das Delir da. Und beim Delir ist wirklich wichtig zu wissen, was man hier tut, richtig tut, auch medikamentös. Häufig ist es in der Praxis so, dass das eine Station, vor allem nachts, es gibt diese klassische Tag-Nacht-Umkehr, dass da ein Patient ist, der nachts unruhiger wird, desorientierter, bis also auch zu Weglauftendenz, bis zu Aggressivität. Und da braucht das Pflegepersonal gewisse Entlastung, weil das belastet auch die Pflegesituation, gerade in Zeiten wie diesen, wo der Pflegemangel so ein Thema ist. Und ich kann nicht jemanden abstellen, ständig, um einen Patienten mit Delir zu betreuen, obwohl das Sinnvollste wäre. Die primäre Maßnahme ist eben nicht eine medikamentöse, aber man wartet auf ein Medikament. Man wartet auf sich, dass man anruft, den Oberarzt oder den diensthabenden Arzt, den Assistenten und sagt, was soll ich ihm geben? Und da ist also, wenn man das nicht weiß, häufig die Antwort, dass man irgendein Tranquilizer gibt, irgendwas Sedierendes, häufig Benzodiazepine, häufig Antipsychotika, Neuroleptika. Und da fehlt das Wissen auch, dass diese Substanzen ihrerseits das Delir sozusagen fortschreiten lassen. Das ist Delir auslösende, aber auch der ist sozusagen prolongierende Maßnahmen sind. Ich habe zwar punktuell, wenn ich so ein Benzo gebe, Ruhe, ja, Patient schläft ein, aber am nächsten Tag in der Früh wacht er auf und ist noch schlechter dran, kognitiv. Aber er hat da Ruhe gegeben. Um den Preis dass das Delir sozusagen fortgeführt wird oder sozusagen potenziert wird. Und dann also die Frage auch, wie gesagt, wichtig, was gibt man da an? Manchmal ist es notwendig, manchmal brauche ich also diese Maßnahme, weil ich sonst die Routinearbeit nicht erledigen kann. Und dann, wenn schon, dann halt das Richtige auch Benzodiazepin. Gabe von Diazepam ist in den meisten Situationen ein Kunstfehler für mich. Die Halbwertszeit von, gerade je älter man ist, desto länger wird die Halbwertszeit. Die ist über 100 Stunden bei den Hochaltrigen. Das heißt, es ist im System, wird im System vielleicht metabolisiert, auch zu anderen aktiven, auch psychoaktiven Substanzen. Und dann kommt schon die nächste Dosis. Also wenn überhaupt, dann kürzer wirksame. Ja. Der Meister zum Beispiel. Ne?
Helfen uns da diese Werkzeuge, die wir als Apothekerinnen zur Verfügung haben, zum Beispiel die Priskusliste oder die Forterliste?
Unbedingt. Die sind anzuwenden. Es sind anzuwenden auch, das fließt ja in diese Listen hinein, welche Wirkung die Medikamente im pharmakologischen her haben. Also anticholinerge Medikamente sind bekannt, dass sie dazu beitragen. Und es gibt Substanzen, man kann sich den gesamten Austria-Kodex durchschauen, fast alle haben eine anticholinerge Wirkung. Fast alle, also natürlich nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber es gibt Medikamente mit einer gleichen Indikation, habe ich zur Wahl 2, 3, 4 Medikamente. Und da muss ich in der Lage sein oder muss ich das Wissen haben, welches von diesen ist das am wenigsten anticholinerge. Weil das Ganze ist auch ein Summeneffekt. Gerade also Polypharmazie, Multimorbidität, Polypharmazie, gibt es häufig, also in der Verordnung, nicht nur ein, sondern mehrere anticholinerg wirksame Medikamente und die Summe macht es dann aus.
Ja, da wären wir ja schon bei einem wichtigen Punkt der anticholinergen Last, weil das ist ja ein großer Risikofaktor. Könnten Sie noch typische Wirkstoffe benennen, an die wir vielleicht nicht sofort denken, wenn von der anticholinergen Last oder von cholinergen Nebenwirkungen gesprochen wird?
Also eines, das noch immer man findet, obwohl es schon längst auch verbannt gehört ist, zum Beispiel sind Inkontinenzmedikamente, Warninkontinenz oder Schmerzmedikamente, ja. Tramadol wird häufig gerne gegeben.
Sehr gerne, ja.
Wenn Sie beim Zahnarzt einen Eingriff haben, kriegen Sie noch Flaschen mit Tropfen Tramadol. Und das ist eine psychoaktive Substanz und kann also mit Delir zum Delir beitragen.
Mhm. Da möchte ich gleich ein weiteres Thema ansprechen, das in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat, nämlich die Hitze und akute Erkrankungen. Warum sind eigentlich ältere Menschen besonders gefährdet und welche Medikamente erhöhen da das Risiko?
Die Gefährdung ergibt sich durch ein gealtertes Thermoregulationssystem. Das unterliegt auch Veränderungen im normalen Altern schon. Die üblichen Reaktionen auf so etwas, die ein jüngerer kognitiv kompetenter Mensch macht, schaffen die nicht. Räume abdunkeln. Sie sind nicht in der Lage, aufzustehen und die Vorhänge zuzuziehen oder die Rollos runterzulassen. Haben es vielleicht auch nicht. Es ist durchaus da auch die Wohnsituation eine, gerade in der Großstadt, gerade in Altbauwohnungen, eine nicht sehr altenfreundliche. Ne? Und das ist das Problem, also das richtige Lüften. Maßnahmen, also wie eben nicht unbedingt, Klimaanlage ist nicht unbedingt notwendig, ja? aber richtig aufgestellte und funktionierende Ventilatoren, ja? Durchlüften können, ja? Das sind so Maßnahmen, die hier durchaus auch beitragen können, die mit den Hitzewellen assoziierte Übersterblichkeit gerade in der vulnerablen Population zu minimieren.
Und welche Medikamente sind besonders risikobehaftet?
Das wären vielfach die Diuretika, Furosemid, vielfach noch verordnet, auch fehlverordnet, ist der häufigste Beitragstäter, aber auch durchaus auch Beta-Blocker, ja, die normale Thermoregulation stören, die Frequenzregulation, die ja folgen würde, Tachykardien zum Beispiel blockieren, ja. Die kriegen dann also Probleme. Oder auch noch immer auch fehlverordnet digitales Präparate. Man findet es noch. Ja? Vor allem Menschen, die das vor Jahrzehnten verordnet bekommen haben, nehmen es weiter. Ja? Und das ist etwas, was immer auch Digoxin hat auch einen delirogenen Effekt. Einen anticholinergen Effekt will man nicht annehmen.
Da sind wir dann schon bei einem Thema, wenn man eine Infektion hat, soll man ja gewisse Sick-Day-Regeln beachten. Also bestimmte Medikamente pausieren, eben wie Sie gesagt haben, Diuretika zum Beispiel, Metformin, ACE-Hämmer, Sartane. Sollen wir das an der Tara aktiv ansprechen?
Wichtig ist hier auch etwas, was in Österreich vor allem ein Thema sein sollte, das Doctor Hopping. Man geht zum Orthopäden, man geht zum Urologen, man geht zum Internisten und jeder verschreibt was, ohne zu wissen, was der andere verschrieben hat. Das sollte schon lösbar sein, ja? Aber ist noch immer nicht so weit. Also es ist zum Beispiel beim IKAD Rheinstetten auch da raufkommt, was gibt es schon für Verordnungen, von wem, dass man das koordiniert. Es fehlt an dieser Plattform, wo das koordiniert werden könnte. Das sollte der Allgemeinmediziner machen können.
Darf ich jetzt einen Fall vorstellen, an dem wir vielleicht die Problematik ein bisschen verdeutlichen können? Wir haben eine 82-jährige Patientin, die kommt in die Apotheke. sie hat einen Infekt, sie wirkt etwas verwirrt und sie sagt, ich bin seit ein paar Tagen so schwach. Ihre Medikation umfasst Furosemid, Ramipril, Metformin, Amitriptylin, Zolpidem, also was durchaus Klassisches. Was sehen Sie hier konkret für Problematik und was können wir an der Tara tun?
Wichtig wäre, es hat viele den Hochdruck sozusagen beeinflussend, den Druck, den arteriellen Blutdruck beeinflussende Medikamente, die eben zu Blutdrucksenkung beitragen, also das kontrollieren. Gerade also zum Beispiel auch in Hitzeperioden. Ne? Wie ist der Blutdruck? Und da eben sagen, okay, brauche ich das Furosemid? Ja? Bei diesen Druckwerten. Das sind die Normwerte auch eher fluktuierend, aber je älter setzt man etwas höher an. Weil also das Altern, also das Gefäßsystem, auch das arteriellen Gefäßsystem, bringt eine gewisse Steifheit mit sich, sodass sie nicht also hier entsprechend reagieren können, wenn man aufsteht zum Beispiel, der Orthostase entgegenwirken und den Blutdruckabfall kompensieren, indem sie sich kontrahieren, die Gefäße. Und da gibt es also einiges, das man auch ändern sollte an der Dosierung. Überhaupt Frage, brauche ich noch ein blutdrucksenkendes Mittel, wenn der Blutdruck eh schon im Keller ist?
Sollen wir dann empfehlen, dass die Kunden regelmäßig den Blutdruck messen, auch zu Hause?
Ja, und da gibt es jetzt heutzutage ja alle möglichen Tools, Smartwatches und so weiter, die einen alarmieren. Diese Technologien sollten genutzt werden. Also zumindest auch regelmäßig Blutdruck kontrollieren lassen. In der Apotheke auch gibt es ja auch die Möglichkeit. Und das sozusagen auch irgendwie in einem Büchlein oder in einer aufzeichnen und schauen. Also, und ähnlich ist es mit dem Zucker. Ja? Metformin steht auf der Liste, oder?
Ja, genau.
Ja. Ist man da nicht zu scharf? Da gibt es also auch Grenzwerte, die ja gerade bei den älteren Typ-2-Diabetikern höher einzustellen sind als der jüngere, juvenile, insulinpflichtige Typ-1-Diabetiker. Der braucht seine scharfe Einstellung, dass man das sozusagen checkt, dass man auch die Langzeitwirkung, also dass man das HbA1c als Parameter nachfragt oder dem Patienten sagt, gehen Sie zum Doktor, lassen Sie das nächste Mal im Labor auch HbA1c machen. Also diese Kommunikation müsste möglich sein und machbar sein, auch eben zwischen der Apotheke und dem Arzt.
Was wären weitere wichtige Fragen? Sollen wir fragen, wie viel Sie trinken zum Beispiel? Das zu wenig Trinken ist ja doch ein Thema, das im Alter immer wieder auftritt.
Das ist heutzutage ja nicht mehr ein Thema, so wie man also kaum Diätvorschriften macht. Ja? Bei Stoffwechselkrank, bei Zuckerkrankheit, Broteinheiten scharf einstellen und so weiter. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Ist es ähnlich mit der Flüssigkeit. Das soll man sozusagen großzügiger sein und eventuell also korrigieren, was weiß ich, wenn Herzinsuffizienzproblematik da ist, eben mit entsprechenden, was weiß ich, zum Beispiel Diuretika. Aber das Trinken, die Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, gerade also wenn's wärmer wird kann also auch dem Problem Hypotension und Stürzen auch entgegenwirken. Genauso also auch die Nahrungsaufnahme, die regelmäßige, da gibt es verschiedenste Systeme, die hier auch heutzutage in Zeiten der KI und so weiter helfen könnten, dass es gibt kühlschranküberwachende Systeme, wo das hat sich in Amerika entwickelt, wo die Mutter, die ältere, gebrechliche, an der Ostküste wohnt, allein noch, ja, und die Tochter irgendwann an der Westküste. Und die Tochter kann checken, ob die Mutter heute den Kühlschrank aufgemacht hat.
Das ist ja interessant. Ja.
Und sie erinnern. Ja.
Ja, da kommen wir zu einem wichtigen Thema, nämlich der Mangelernährung, die so häufig, aber unsichtbar im Alter auftritt, oder? Was sind da die frühesten Zeichen?
Da gibt es also verschiedenste Kriterien. Natürlich Gewichtsabnahme, Body Mass Index. Da gilt es auch beim Älteren großzügiger sein, ja. Weil man durchaus auch weiß aus epidemiologischen Untersuchungen, das sind Untersuchungen auf Intensivstationen, dass dort die Überlebenswahrscheinlichkeit auf einer Intensivstation mit Problemen und so weiter unter anderem auch höher ist, wenn man ein höheres Body Mass Index hat. Also die haben Reserven, ja, von denen sie noch zehren können. Wenn man dort schon mager, kachektisch kommt, dann kommt halt, wie gesagt, diese krankheitsassoziierten Anorexien, Appetitmangel, es gibt appetitkillende Medikamente, ja. Das gilt es zu kompensieren, ne? Und da gilt es auch, wie gesagt, zu schauen, auch im Team, auch im multiprofessionellen Team, durchaus schauen, gerade also im Krankenhaus, geriatrischen Abteilung, braucht es im Team natürlich die Therapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, aber auch die Logopäden, die Schluckstörungen analysieren können, ja, die entsprechende Hilfsmittel, auch also sozusagen Substanzen, Einigungen vornehmen können. Und das, da gibt es ja auch einiges an Produkten, die da angeboten werden. Angereicherte, proteinreiche, kalorienreiche Substanzen. Die haben einen Sinn. Ja. Man kann natürlich vielfach wird dagegen argumentiert, na, wir haben eh eine gute Küche. Das reicht aber nicht. Ne? Aber diese Supplemente haben zum Beispiel bei bestimmten Indikationen eiweißreiche Supplemente bei Sarkopenie, Muskelmassenminderung, ja. Im Rahmen des normalen Alternsprozesses ist es da. Sarkopenie ist sozusagen ein Kernelement auch dieser Gebrechlichkeit, der Frailty. Da helfen diese Substanzen, diese auch mittlerweile auch im Supermarkt. Nun müssen sie konsumiert werden. Ja? Und das ist etwas, was wiederum gerade in den Betreuungssituationen, in Heimen und so weiter, wo die Leute das nicht selbst, das Backel aufmachen können. Sie brauchen dazu Hilfe. Das Zeug braucht eine bestimmte Trinktemperatur. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich mag nicht ständig also Schokolade, Trinknahrung haben. Ja? Also da gibt es einiges auch qualifiziert zu tun. Und auch im Team mit zum Beispiel eben entsprechenden Fachpersonal. Die Darreichung, das Ambiente zu gestalten. Ich mag nicht, Nahrung aufnehmen in einem unappetitlichen Ambiente. Es kommt das Essen geliefert und ich bin in einem Zimmer mit einem Nachbarn, der gerade, Durchfall hat und erbricht. Ja? Da vergeht einem der Appetit. Ja? Und es wird weggeräumt. Ja? Die Unterstützung, die Hilfen beim Essen eingeben. Ja? Nicht Essen, nicht beim Füttern. Füttern ist ein Terminus aus der Pädiatrie, ja. im höheren Alter sollte man das nicht verwenden, sondern das ist also Hilfe bei der Nahrungsaufnahme. Komplexer, komplizierter, aber es Unterstützungsmaßnahmen, verschiedene Konsistenzen, verschiedene Trinkbehelfe, Tassen,
Schnabeltassen
und so weiter. Ja.
Ich möchte Sie jetzt noch kurz zu ein paar bioethischen Fragestellungen fragen. Sie sind ja Mitglied der Bioethikkommission und auch beratend in der Politik tätig. Was sind die Therapieziele so am Lebensende? Ist Symptomkontrolle versus Krankheitskontrolle, sind das Thematiken, die in Ihren Augen wichtig sind?
Ja, man muss also gerade im höheren Lebensalter und wir sprechen also in so einem Breitengraden von dieser Hochaltrigkeit, wo die Lebenserwartung schon eine limitierte. Muss man sich noch fragen, was macht noch Sinn? Ist das Kurative im Vordergrund zu stellen oder sollte man nicht graduell zumindest also rechtzeitig in dieses palliative Paradigma wechseln, wo es um Symptomkontrolle geht, wo es um Lebensqualität, um Überlebensqualität geht. Und das ist etwas, was Palliativcare, Palliativmedizin, Palliativcare auch als so ein Fach, das jetzt entwickelt wurde. Es gibt also die entsprechende Fachlichkeit, entsprechende Ausbildungen sollte man durchaus akzeptieren. Und es geht also das Primat der individuellen Lebensqualität, der Überlebensqualität in der Zeit, die einem noch verbleibt. Und diese Lebenserwartung ist etwas, was man hat, auch in den allerhöchsten schon Lebensaltern. Auch ein 90-Jähriger hat eine Lebenserwartung, wenn er schon so alt wurde. Ja? Die ist nicht vielleicht 10 Jahre, aber vielleicht ein Jahr noch. Was macht man da? Was ist sozusagen das Ziel? Und das Ziel sollte sein, wie gesagt, Lebensqualität, die Überlebensqualität bis zum letzten Tag zu gewährleisten. Und das ist machbar. Das ist das, was die Palliativcare, Palliativmedizin, Palliativcare ist sozusagen der globalere Begriff, das Team machen kann. Passiert auch dort, wo es diesbezüglich diese Qualifikation gibt. Und es ist durchaus etwas, was als Antwort gesehen werden kann, auf die Frage des Lebensendes, des selbstgewählten Lebensendes, des Suizids. Und auch hier, natürlich gibt es jetzt auch rechtlich andere neue Rahmenbedingungen seit ein paar Jahren, den assistierten Suizid, dass man also in bestimmten Situationen, bei bestimmten Symptomkonstellationen und auch sein Lebensende selbst sozusagen wählen kann, bestimmen kann den Zeitpunkt. Das Problem, das ich dabei habe, dass das sinnvoll und auch verlangt wird, auch von den gesetzlichen Regeln, dass die alternativen Möglichkeiten ausgeschöpft sein sollen. Und dazu werden auch genannt, zum Beispiel Palliativstrukturen. Es wurde auch mit der Schaffung dieses Gesetzes wurde verlangt, flächendeckender Ausbau der Palliativstrukturen. Und da sind wir bei Weitem noch nicht so weit. Also solange das nicht erfüllt ist, diese Forderung nach Ausbau einer flächendeckenden Struktur, und das ist, da gibt es regionale Unterschiede. Und das andere ist das System, warum lebe ich, das ist diese Frage, warum lebe ich noch, passiert immer wieder, gerade in der Hochaltrigkeit. Dieses nicht mehr leben wollen kann durchaus akzeptiert sein. In der Betreuung dieser hochaltrigen Patientenklientel passiert es einem immer wieder, dass man, was weiß ich, ins Zimmer kommt und die Frage der Patientin, des Patienten, Herr Doktor, warum lebe ich noch? Das ist durchaus eine legitime Frage, auf die man antworten können muss. Und das ist etwas, was durchaus, ja, wozu man auch gewisse Haltung braucht, gewisse Ausbildung braucht, gewisse Fachlichkeit braucht. Das passiert auch im Medizinstudium, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Da erinnere ich mich auf einen Fall, eine 92-jährige Patientin, die bis dahin relativ gut selbstständig zu Hause lebend zurechtgekommen ist, hat kaum Betreuung gebraucht, nur zum Einkaufen immer wieder jemand, der geholfen hat. Und die bekommt akut ein Problem. Und zwar wird sie aufgenommen in einen schlechten Allgemeinzustand in der Aufnahmestation eines Krankenhauses, eines Wiener Krankenhauses, allgemein Aufnahmestation. Und man sieht, sie hat eine Lungenentzündung, sie hat eine Pneumonie. Und man fängt an, sie zu behandeln, gibt ein Antibiotikum und mit diesem Antibiotikum wird sie auf die Abteilung geschickt und kommt auf meine Abteilung, wo ich damals war, auf der Akutgeriatrie, und ich sehe also die Anamnese, eine Patientin, die selbstständig war bis vor kurzem und jetzt diesen akuten Infekt hat. Und das hat sie gekriegt, irgendein 0850 Breitspektrum-Antibiotikum hat sie gekriegt. Naja, hat nicht gewirkt. Ja. Offensichtlich, die Entzündungsparameter waren nicht besser. Wisst ihr was, habe ich gesagt, probieren wir ein nächstes Antibiotikum, also ein noch breiter, noch ein teureres halt Antibiotikum. Und siehe da, das wirkt. Sie wird besser. Sie braucht noch ein bisschen länger zum mobilisiert werden und es kommt der Tag, wo sie wieder entlassen werden kann, nach 2 Wochen insgesamt. Und da ist sie schon im Aufenthaltsraum, wartet auf den Transport nach Hause und ist schon angezogen und wir haben nur die Betreuung zu Hause ein bisschen intensiviert und da kommt ihre Enkelin, ja, zu Besuch mit dem gerade frisch geborenen Urenkel und will die Uroma besuchen. Hat nicht gewusst, dass sie bald nach Hause kommen wird. Wollte ihr das Urenkel zeigen. Und ich habe es reingelassen. Ja, obwohl das auch Kleinkinder auf im Spital, aber die war schon sozusagen quasi entlassen, war im Aufenthaltsraum, wartete auf den Transport. Und ich beobachte die Situation, wie die Uroma dieses Baby in die Arme bekommt, kriegt und mit ihr also halt scheckert und Gili-Gili macht und so weiter. Und das Baby reagiert positiv. Ja. Und sie sieht, dass ich die Szene beobachte. Und dreht sich zu mir und sagt, gell, Herr Doktor, es zahlt sich allweil aus, so alt zu werden. Zahlt sich's aus? Ja. Niemand hätte was gesagt, wäre sie also ein paar Tage vorher gestorben an einer Lungenentzündung. Das ist sozusagen die Todesursache Nummer 1 insgesamt, gerade bei den Hochaltrigen. Aber es zahlt sich aus.
Ja, das ist ein wunderschöner Schluss, ein sehr positiver. Dann darf ich noch einmal kurz zusammenfassen. Also die Geriatrie ist kein Spezialthema, sie ist Alltag, auch bei uns in der Apotheke. Und oft entscheidet nicht nur die Diagnose, sondern die richtige Einschätzung im richtigen Moment. Was können wir für die praktische Arbeit in der Offizin mitnehmen? Also Fragen, die wir sofort umsetzen können, sind zum Beispiel, hat sich etwas plötzlich verändert? Gibt es neue Medikamente? Könnte Flüssigkeitsmangel vorliegen? Und ganz wichtig für uns ist sicherlich auch, einen Medikationscheck aktiv anzubieten. Dann danke ich fürs Zuhören und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Professor Frühwald, und bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.
Das war Podcast Folge 48 von ÖAZ im Ohr mit Dr. Angelika Kluth und Professor Dr. Thomas Frühwald, Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie, über Chancen, Herausforderungen und Risiken der Pharmakotherapie im Alter. Am Montag erscheint bereits die neueste Ausgabe der ÖAZ mit vielen lesenswerten Beiträgen, wertvollen Informationen und praktischen Tipps für Ihren Beratungsalltag an der Tara. Falls Sie Themenvorschläge oder Ideen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@apoverlag.at. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Podcast hören. Vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss mit dabei waren und bis in 2 Wochen mit einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.